Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcasts. Ja, heute habe ich zwei Gäste da, und zwar einmal den Enrico Panicke, und Geschäftsführer und CEO, und den Bennett Hansen, Head of Medical Affairs und CMO von MediMesh. Hallo ihr beiden, stellt euch mal vielleicht bitte kurz nacheinander vor, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, mit wem sie es zu tun haben und auch die Stimmen zuordnen können.
Ja, gerne. Vielen Dank erstmal, dass ihr uns da habt. Mein Name ist Bennett Hansen. Ich bin Geschäftsführer und auch Mitgründer von MediMesh und genau, bin geboren in Berlin, habe mein Medizinstudium in Göttingen gemacht und bin dann an die Medizinische Hochschule Hannover gegangen. Also bin dort dann Radiologe geworden. Die Facharztausbildung habe ich da durchgezogen und man muss sagen, ja, von Beginn an habe ich da schon eigentlich mit Enrico zusammengearbeitet, und zwar am Forschungscampus Stimulate in Magdeburg. Da haben wir zusammen an MRT-Therapien geforscht. Das ist quasi auch das Gebiet, wo ich die ganzen Jahre über dran gearbeitet habe und, sagen wir mal jetzt, ja, mich in den Jahren darauf konzentriert habe. So, sonst, was sollte man sonst über mich wissen? Ich habe eine Familie, zwei Kinder. Ich habe natürlich Hobbys, bin sehr gerne in Bewegung, und sonst bin ich extrem begeistert gerade von AI und was da so möglich ist mit den Large Language Modellen. Das ist so ein ziemlich starkes Thema für mich gerade.
Ja, ich bin Enrico Panicke. Ich bin der Zweite im Bunde, wurde ja auch schon erwähnt, Mitgeschäftsführer und Mitgründer der MediMesh GmbH. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund im Sinne von, dass ich Arzt bin. Ich bin von Haus aus Ingenieur, habe Medizintechnik studiert und auch in diesem Bereich promoviert. Hatte Bennett ja schon gesagt, am Forschungscampus Stimulate in Magdeburg, da im Bereich der MRT-Therapien. Da haben wir, ich glaube, das hattest du gar nicht gesagt, Bennett, 8 Jahre oder 9 Jahre auch schon zusammengearbeitet. Außerhalb der Arbeit, ja, sind, glaube ich, jetzt auch meines Alters entsprechend, Freunde und Familie extrem wichtig. Vom Hobby her ist es gerade, das ist immer so ein bisschen wechselhaft, gerade ist es der Garten, der natürlich für extrem viel Entspannung sorgt, aber auch für ganz viel Beschäftigung. Ist eine ganz gute Mischung, auch für die, als Ablenkung zur Arbeit. Ja, und zu den besonderen Interessen kommen wir nachher, ja, glaube ich, noch. Da will ich jetzt hier nicht zu sehr vorgreifen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, ihr beiden. Bevor wir jetzt reingehen, was ihr macht mit MediMesh, was dahinter steckt und so weiter, lasst uns kurz nochmal auf das eingehen, was ihr gerade besprochen oder was ihr gerade angesprochen habt, dass ihr euch schon seit Jahren kennt. Ihr kommt beide aus einem anderen Kontext. Was war für euch beide der entscheidende Punkt tatsächlich im April 2022 zu sagen, okay, wir machen jetzt zusammen MediMesh, gründen das und ziehen das jetzt im Endeffekt auf? Gibt es da irgendwie so eine Initialzündung oder war das eher, wie man es manchmal auch kennt, so aus einer Bierlaune auf dem Bierdeckel eine entstandene Geschichte? Wie ist das gekommen mit den unterschiedlichen Backgrounds, die er mit einbringt?
Ja, man muss eigentlich schon sagen, dass Gründen schon immer so eine Leidenschaft war oder einfach immer ein Ziel war, ja, dass man selbstständig ist und dann auch seine eigene Vision umsetzen kann. Und ich bin aber auch so ein Projektmensch, und davor hatte ich halt eben Projekt ganz klar erstmal Facharzt auch durchziehen, das Abschließen der Forschung, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, es war einfach immer ein Gedanke, schon, glaube ich, aus der Kindheitszeit heraus. Ich wollte immer Erfinder werden, und als Forscher kann man auch ganz gut erfinden, ja, aber als Gründer noch mehr. Das heißt, es war immer ein Thema. Und deswegen habe ich auch da mit Enrico häufig drüber gesprochen und bin da letztendlich ja mit ihm ständig im Gespräch gewesen, was sind eigentlich Dinge, die wir umsetzen können und wollen. Genau. Und ja, was eigentlich so das Ziel von MediMesh ist oder auch letztendlich, worum es mir da auch immer geht, ist, der Beruf in der Gesundheit, wenn man da arbeitet, ist es immer relativ stressig, muss man sagen. Es ist anstrengend, aber auch sehr schön. Ja? Und es gibt viele, viele Menschen, die dort arbeiten und die können kein Homeoffice machen. Die müssen bis ins hohe Alter Nachtschichten machen, 24-Stunden-Dienste leisten. Und ja, und was mein Ziel eigentlich war mit Gründen und was auch uns bewogen hat oder mich bewogen hat, das im April 2020 dann zu machen, ist, dass man ja es für die Menschen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, auch irgendwie besser machen möchte. Und das war dann auch ein logischer Schritt aus meinen klinischen und Erfahrungen aus der Forschung, auch im Forschungscampus Simulate.
Das war ganz gut ausgedrückt. Ist, glaube ich, auch so von meiner Seite her, diese Motivation, überhaupt Medizintechnik zu studieren. Also vorher hatte ich Elektro- und Informationstechnik studiert, mit dem man ja quasi alles machen kann. Medizintechnik dann aus der Intention heraus auch wirklich zu helfen, etwas zu verändern, etwas zu prägen. Und die Arbeit als Forscher, Schrägstrich Wissenschaftler vorher, die 8 oder 9 Jahre, ich weiß es jetzt gerade auch gar nicht so genau, war natürlich auch eine schöne Zeit. Man hatte sehr viel Freiheit, aber man ist doch an Limitationen gestoßen, wo man gemerkt hat, hier kann ich meine Vision gar nicht so umsetzen, wie ich möchte oder wie es vielleicht auch richtig wäre, weil dann doch die Strukturen nicht flexibel genug waren oder halt auch nicht permanent genug. So, von daher war das für mich dann auch ja der nächste logische Schritt zu gründen, um dann einfach ja dieses weiterprägen zu können mit seiner eigenen Vision, ja einfach sein eigenes Ding machen zu können. Und vielleicht noch dazu ergänzend, ich habe auch sehr früh gemerkt, so diese typische Angestelltenkarriere, das ist nichts für mich. Dafür habe ich viel zu sehr einen Dickkopf und wäre dann auch wahrscheinlich der Horror für jeden Vorgesetzten, weshalb ich dann lieber derjenige bin, der die Richtung vorgibt.
Wunderbar, steht dann im Arbeitszeugnis immer drin, freimütig und offen. Na, genau. Nee, wunderbar. Aber was ich spannend finde, ist die Tatsache, diese Motivation rausgetrieben aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Und auch was Bennett gerade gesagt hat, eben als Arzt, dass man da promoviert hat und so weiter und aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, rauskommt. Das habe ich jetzt tatsächlich von einigen Ärzten schon öfters gehört, die in irgendeiner Art und Weise gegründet haben. Finde ich sehr spannend, weil man hat ja wirklich so dieses landläufig, diese Meinung, okay, man wird Arzt, dann macht man eine Praxis auf oder geht ins Krankenhaus und dann verdient man Geld, geht auf den Golfplatz und dann geht man irgendwann in Rente. Also jetzt leicht überspitzt, aber mir fällt es auf in letzter Zeit, wenn ich mit vielen Teams spreche oder Startups spreche, sind immer wieder auch Ärzte dabei oder halt auch andere, die eine gute Karriere hatten im Angestelltenverhältnis, ne, Enrico, so in die Richtung, die dann gesagt haben, mir reicht es nicht. Das Gesundheitswesen braucht eine Veränderung, eine schnelle Veränderung und es muss auch geholfen werden. Finde ich super.
Genau, das ist im Prinzip auch wirklich so die Motivation bei mir gewesen. Ich sage immer so, als Arzt arbeitet man im Prinzip ab. Ja? Der Alltag beginnt mit einem vollen Plan und endet, indem man dann fertig ist. Und das ist auch befriedigend und schön. Aber was mir viel mehr Spaß gemacht hat, ist das Aufbauen. Und dass halt am Ende dann ein Stückchen mehr da ist. Das kann man in der Forschung definitiv machen, kann man dort umsetzen. Ja, genauso wie bei Enrico hat es mir dann nicht gereicht. Und in der Forschung endet das mit der Publikation häufig, aber die ist dann auch nicht Realität genug, finde ich. Und dafür habe ich zu viele Probleme irgendwie gesehen, wo ich immer Lust darauf hatte, die irgendwie zu ändern.
Wunderbar. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast viele Probleme gesehen. Dann lasst uns mal ein bisschen zoomen, raus aus eurer Motivation, wie ihr da hingekommen seid. Jetzt die ganz einfache, simple Frage: Was ist MediMesh und was macht MediMesh?
Ja, dann würde ich. Oder Enrico, willst du vielleicht einsteigen?
Ja, also um es jetzt ganz einfach zu formulieren: MediMesh ist eine digitale Plattform, die Anleitung und Weiterbildungskurse fürs Gesundheitswesen zur Verfügung stellt. Wir unterscheiden uns in der Hinsicht von anderen Angeboten da. Also wenn man jetzt quasi Anleitungen hört, dann denkt man ja ganz schnell quasi an das, was in meinem IKEA-Katalog Karton, so, auch mit drin ist, etwas zum Blättern, wo ich reinschaue. Und sowas gibt es schon ganz, ganz viel in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Und wir wollen das aber betont visuell machen. Visuell in dem Sinne von, dass wir mit Videos arbeiten. Das heißt, unsere Anleitungen sind aufgearbeitete Videos aus dem, also mit Videos aus dem OP oder von, wie nehme ich ein Gerät in Betrieb, um quasi diese Prozesse auch wirklich gut abbilden zu können, weil es gibt nichts Intuitiveres als ein Video, was ich mir dann anschauen kann, wo ich ganz genau die Teilschritte nachvollziehen kann oder Wissen vermittelt bekommen kann. Da gibt es unserer Meinung nach kein besseres Medium als Videos. Von daher konzentrieren wir uns da drauf. Und das Ganze funktioniert eigentlich so, dass man, ja, man kann die Videos hochladen. Das Ganze ist DSGVO-konform, was ja im Gesundheitswesen auch ganz, ganz große Rolle spielt. Wir sind da ja auch in einem sehr, sehr stark regulierten Bereich. Aber um das dann auch alles zu erreichen, mit einer besonderen Nutzerfreundlichkeit, weil oft ist es dann ja so, dass alle regulatorische Anforderungen und Nutzerfreundlichkeit sich ja diametral entgegenstehen, bieten wir quasi noch KI-Support an. Das heißt, das kann man sich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Video bleiben, was ich hochladen kann, daran vorstellen, dass es dann zum Beispiel von uns einen Service gibt, die anonymisieren zu lassen, damit kein Mitarbeiter dann zum Beispiel mehr darauf zu erkennen ist oder Patienten. Aber darüber hinaus dann auch diese Videos analysieren zu lassen. Das heißt, dass ich, wenn ich dieses Video hochlade, diesen Prozess an sich nicht einfach dann noch mit dazu hängen muss, sondern ich kriege schon einen Vorschlag vom System. In dem Video ist jetzt quasi hier zum Beispiel eine Punktion zu sehen, die besteht aus diesen Teilschritten. Dafür schlagen wir diesen Text zum Beispiel vor. Oder dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Weiterbildungskursen drüber nachdenken, einfach seine PowerPoint hochladen kann und daraus dann quasi schon einen Videovorschlag mit Schnitt, mit Text, der gesprochen werden soll, schon erhält, sodass man halt als Nutzer möglichst wenig Arbeit mit der Content-Erstellung hat, mit dem man dann quasi seinen Kollegen Anleitungen oder Weiterbildungskurse zur Verfügung stellen kann.
Gut, genau. Also was man da vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir auch noch einen Marktplatz haben, also ein Marketplace. Das heißt, wir wollen es einfach machen, Kurse zu erstellen, Anleitungen zu erstellen und das in diesem Hands-on-Aspekt. Das heißt, im Vergleich zu einer PowerPoint oder einer Text-SOP, die wir quasi alle aus dem Krankenhaus kennen, die eventuell noch nicht mal angeschaut werden, sondern nur für Qualitätsmanagementgründen vorliegen, wollen wir das halt sehr intuitiv anbieten. Und wenn man dann einen schönen Kurs erstellt hat, vielleicht auch als Einzelperson, dann kann man eben die über einen Marktplatz anbieten für Studenten in der Ausbildung oder natürlich auch dann für Experten in der Gesundheitspflege oder auch als Arzt. Ja. Und da arbeiten wir zusammen mit Expert Content Providern, so nennen wir die. Das sind letztendlich Expertinnen und Experten, die in ihren Bereichen gut sind und dann Standards arbeiten. Wir gucken gerade, dass wir so ein bisschen die Basisfortbildung abbilden. Ne? Da sind wir fairerweise nicht die Ersten, die Videokurse zur Hygiene machen oder aufbereiten und Sterilisierung von OP-Material und auch für die ATA-OTA-Ausbildung im ersten Lehrjahr jetzt quasi zusammenarbeiten. Wir gehen auch gerade in den Bereich spezialisierte Themen wie Materiallehre im Katheterlabor von einer ja, befreundeten Radiologin, die das gerne machen möchte. Und genau, hoffen so, dass wir für Content-Erzeuger eine gute Plattform haben. Und dann, was man ja auch noch, was wir vielleicht noch gar nicht so erwähnt haben, ist, dass das Besondere ist, dass dann auch der Text quasi KI erzeugt wird, ja, und gesprochen werden kann in unterschiedlichen Sprachen. Und das ist so eigentlich das zweite Wichtige, dass es hier auch um so eine Art von Einarbeitung geht, weswegen wir die sogenannte digitale SOP gerade insbesondere im Bereich von Krankenhäusern, Altenpflegeheimen voranstellen und da auch gerade rausgehen, versuchen ordentlich ja, Kontakt zu machen und Werbung zu machen für eben Pflegeambulanzen, für diese digitalen SOP. Und was ist das? Letztendlich das Gleiche. Entweder wir kommen vorbei und filmen einen Prozess, also zum Beispiel auf der Intensivstation, wie man dann jetzt das Gerät in Betrieb nimmt, wie man den Fett verkabelt, da lokal mit eben diesen Geräten, die da sind. Dann wird das Ganze auf- und vorbereitet. Es kann durch Kommentare im Video dann noch gewisse Settings hinterlegt werden. Also man kann da Bilder, nochmal Audios hochladen. Also sehr, sehr intuitiv und einfach. Und dann ist es zum Beispiel auf der Intensivstation auf dem Tablet zur Verfügung und man kann dann reingehen und sich das angucken und muss nicht direkt jemanden mit dazu rufen, die zum Beispiel vielleicht sonst schon sehr viel zu tun haben, und kann erstmal nochmal gucken, wie waren das nochmal. Intuitiv schnell kann die Szene schnell suchen, die man braucht und hat dann schon mal so einen Anhalt. Kann natürlich immer noch kommunizieren, direkt und fragen, wenn man sich unsicher ist, aber hat quasi insbesondere für Neueinsteiger das. Und das können wir natürlich auch in der Sprache auf jeglicher Sprache anbieten. Also man hat ja momentan viel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die reinkommen, entweder aus dem Ausland oder auch jemand kommt einfach mal von Normalstation und muss mal eben helfen, weil der Krankenstand so hoch ist. Und dafür ist es intuitiv und niemand setzt sich an so ein Textdokument und liest sich das am Anfang durch, sondern dann fragt man einfach kurz, wie macht ihr es denn? Und wenn man da die Möglichkeit hat, da zu entlasten, indem es da quasi den Standard einfach gibt, ist das, wo wir glauben, wo wir sehr, sehr gut helfen können. Genau.
Spannende Geschichte dahingehend, was du nämlich gerade jetzt oder was ihr angesprochen habt, ist natürlich diese Visualisierung, zum einen eben leicht greifbar und dann mit der Unterstützung der unterschiedlichen Sprachen, würde ich behaupten, ist es eine super Lösung, weil so wie es gerade angeklungen ist, es sind ja viele inzwischen, die aus dem Ausland kommen im pflegerischen Bereich, die man anlernen muss, die man mit Prozessen vertraut machen muss, um gewisse Standards zu erhalten. Da mal die Frage, also muss man sich in der Praxis so vorstellen, ihr geht jetzt kriegt einen Auftrag von einem Krankenhaus, die möchten ihre Prozesse optimieren, dann dreht ihr die Filme, bereitet die auf, bereitet die nach, stellt die zur Verfügung auf eine Plattform beim Krankenhaus als Beispiel. Das ist ein Geschäftsmodell, so habe ich es verstanden. Und dann können die Pflegekräfte das abrufen. Das würde ja bedeuten, es könnte eine Pflegekraft, ich sage jetzt mal aus dem Ausland, die bevor sie nach Deutschland kommt, in eine Klinik XY schon sich mit diesen Prozessen betraut machen, indem sie einfach den Link auf die Videos bekommt. Das geht auch sicherlich, ne?
Genau, das läuft nicht
Genau.
nur lokal. Fast vielleicht noch ergänzend, wir bereiten das in der ersten Version vor und dann haben wir quasi diesen ja, Content-Creator-Zugang, wo dann selber die Menschen, die quasi verantwortlich sind für den Bereich und den Prozess, dann noch spezifisch Fotos und Videos und so einpflegen können. Das ist auch so, sagen wir mal, das, was wir manchmal als Kritik hören oder wo wir auch merken, das ist definitiv natürlich eine komplizierte Sache. So ein Textdokument kann ich schnell ändern. Ein Prozess im Krankenhaus, der als Video festgehalten ist, der ist natürlich dann sehr speziell und dann ändert sich alleine plötzlich das ZVK-Set, weil ne, das umgestellt worden ist und dann ist es nicht mehr blau, sondern grün. Dann kann man eben durch die Kommentare gewisse Dinge noch anzeigen und sagt eben hier, das aktuelle ZVK-Set sieht so aus und liegt im Raum so und so. Ansonsten ist alles gleich. Und wenn man dann natürlich sagt, der Prozess ist komplett neu oder komplett verändert worden, dann muss man eben nochmal nachdrehen. Aber wir denken und glauben, dass in der jetzigen Fassung diese visuellen Workflows für standardisierte Abläufe, darum geht es auch erstmal nicht, Dinge, die ständig im Umbruch sind, dass die eine relativ gute Überlebenszeit haben. Und klar, die können dann verändert werden, die können dann auch weggeschickt werden, schon mal ins Ausland, um zu zeigen, wie man da arbeitet. Dass die Anwendung davon, man könnte natürlich dann auch sogar sagen, die nimmt man auch wieder für leere. Das hält dann ja gar nichts davon ab, die zu nutzen und zu sagen, ich mache damit nicht nur die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, ich zeige auch Studenten oder im Pflegeberuf, in der Ausbildung tätigen Menschen schon mal, wie funktioniert denn das, worauf muss ich achten. Das wollen wir ja auch so ein bisschen erreichen und gucken, dass wir dann mit Krankenhäusern auch zusammenhängen oder zusammenarbeiten, die Lust haben, mit uns so eine Kurse dann zu erstellen. Das wäre quasi die Win-Win-Situation, wenn dann daraus direkt ein buchbarer Kurs werden könnte, der Interesse weckt.
Wenn wir jetzt bei diesem Thema E-Learning mal bleiben, jetzt hattest du vorhin gesagt, da könnt ihr übers Tablet schauen. Jetzt hat nicht jede Klinik oder jede Station unbedingt irgendwelche Tablets und irgendwelche Zugänge. Oftmals ist es ja so, dass die nicht mal eigene E-Mail-Adressen haben in manchen Bereichen. Wie regelt ihr dieses in Anführungszeichen Problem, dass die Mitarbeiter Zugang haben zu diesen Programmen, zu diesen Kursen?
Also von der Webplattform her ist es natürlich möglich, auf die Anwendung zuzugreifen von jedem Computer. Und Computer gibt es definitiv in den Krankenhäusern. Auch wenn nicht alle Leute E-Mail-Adressen haben. Also die meisten haben sie, aber sie sind natürlich nicht immer publiziert. Man kann also natürlich die Leute schlecht ansprechen, aber auf unsere App kommt man über letztendlich jedes Anwendergerät. Wir haben noch keine mobile Anwendung. Das wäre quasi jetzt natürlich noch eine Antwort, dass man sagt, man kann dann eben sein Handy rausholen, sein Smartphone. Das haben wir noch nicht. Dafür ist das Interface noch nicht optimiert, sondern bis zum Tablet. Und das wäre dann eben die Alternative. Dann würden wir sagen, wenn Tablets nicht zur Verfügung sind oder ja, das nicht gemacht werden soll, dann müsste man natürlich sagen, es wird dann erstmal die Konsumierung entweder am Vortag, wenn man das erste Mal dann auf Station kommt, oder dann eben auf dem Stations-PC angeguckt. Das müsste dann erstmal die Alternative sein.
Gut.
Und für jemanden, der quasi keine E-Mail-Adresse hat, also für Einrichtungen, wo das dann eher dann vielleicht auch der Normalfall ist, bieten wir auch einen sogenannten Kiosk-Modus an. Das heißt, das ist dann eine Workstation, die quasi auf Station ist, und es ist doch schon so, dass quasi jede Station eigentlich irgendwo auch einen Rechner hat, dass man dann da konfigurieren kann, was da verfügbar sein soll an SOPs, an Kursen, die sich dann die Mitarbeiter anschauen können.
Okay, ja, weil das ist ja immer so oftmals so, was man mitbekommt, eine große Hürde eben, aber klar, es gibt irgendwo auf jeder Station oder irgendwo gibt es einen Rechner. Manche Einheiten haben ja auch sogar eigene E-Learning-Stationen, eigene Rechner nur für E-Learnings, wo man sich dann entsprechend eintragen kann und zu bestimmten Arbeitszeiten dann sein E-Learning macht. Wenn man da nochmal reinschaut, wenn man in diesem Kontext, ich sage jetzt mal E-Learning bleibt, wie wird es, also jetzt gibt es ja Kurse, der Mitarbeiter durchläuft es. Gibt es da irgendwo auch, ich sage jetzt mal, eine Art Reporting, einen Nachweis, dass er das durchgeführt hat, wenn es gerade um Qualifikationen geht? Solche Themen, ist das auch ein Thema oder ist es tatsächlich noch nicht so weit gedacht?
Ja, Enrico, willst du sozusagen erstmal?
Ja, also das betrifft ja zum Beispiel auch ganz, ganz stark diese Pflicht und Fortbildungen. Also ich muss jährlich meine Mitarbeiter zum Beispiel in der Hygiene schulen oder quasi im Brandschutz oder was warst du noch alles?
Compliance ist so ein Thema, ne? Solche Dinge. Ja.
Genau, also es gibt entsprechende Möglichkeiten in unserer Software, das zu konfigurieren, dass man quasi dann auch zeigen kann, dass sich das jemand angeschaut hat. Später sind dann auch so etwas wie Zertifikate geplant, aber derzeit wäre das dann quasi so, man kann sich anzeigen lassen, was jetzt quasi von den entsprechenden Mitarbeitern angeschaut wurde. Obwohl da, um jetzt quasi wieder auf den Einwand von vorhin zu antworten, das geht natürlich auch nur, wenn der Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse hat und das Ganze personenbezogen ist.
Genau, da. Darauf war so ein bisschen auch abgezielt, wie man das halt wirklich reporten kann am Ende des Tages. Wir sehen da doch vielfältige Herausforderungen. Jetzt lasst uns noch mal kurz auf die andere Seite blicken. Also in die eine Richtung sind es Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen als Kunden. Auf der anderen Seite habt ihr gesagt, ihr habt so ein Marketplace. Das heißt, wenn da jemand ist, der kann sich dort anmelden bei euch, kann die Kurse hochladen, ihr prüft die inhaltlich, ihr unterstützt vielleicht auch noch mal bei der Aufbereitung. Habe ich das richtig verstanden? Und kann dann die Kurse dort einstellen, dann werden die abgerufen von anderen Nutzern. Habe ich das so richtig einsortiert? Okay. Und da habt ihr dann eher das Geschäft, wahrscheinlich das Geschäftsmodell bei den Krankenhäusern ist so, dass ihr dann reingeht, Kurse anbietet, die konfiguriert, dann einen Bereich X dafür verlangt als Businessmodell. Und auf der anderen Seite, wie arbeitet ihr da? Arbeitet ihr mit Provisionen, mit Anteilen? Je verkaufter Einheit oder wie muss man sich das vorstellen auf so einem Marketplace?
Genau, also das ist natürlich so erstmal die Frage, wer ist der Kunde? Es gibt ja unglaublich viele Fortbildungsmöglichkeiten im Internet und natürlich auch auf YouTube etc. Und Ärzte sind verpflichtet, Fortbildung zu machen. Die sind dann immer zertifiziert mit Punkten, die man sammelt. Und das ist ja auch eine Diskussion in der Pflege. Es gibt, je nachdem, und in der Intensivpflege ist dann natürlich auch wieder die Verpflichtung, dass man sich regelmäßig fortbildet. Und in diesem Bereich liegen dann auch die Kurse von unserem Marketplace. Also da wollen wir quasi hin, dass es spannende Fortbildungen sind, die letztendlich jeder sich angucken kann und in verschiedenen Bereichen, also von Physician Assistant zum Beispiel ist ja ein neues Studium auch. Dieses Lernniveau oder vielleicht auch den hochspezialisierten Facharzt-Subspezialisierungskurs. Das gibt es ja dann auch. Das interessiert dann vielleicht nur sehr wenig Leute. Zum Beispiel die fünf verschiedenen Techniken von der Transplantation vom Herzen oder wie man irgendwelche Bypässe anlegt. Ne? Das kann man dann alles auf unserer Plattform anbieten und demnach werden dann Kunden auch relativ breit gefächert. Es hängt eben davon ab, gibt es Menschen, die Content produzieren auf der Plattform und dann gibt es natürlich auch Kunden, die das spannend finden. Aber der erste Schritt war schon genau das, was du auch gesagt hast am Anfang, ist, wir machen die Pflichtfortbildung und die können dann einfach dazu gebucht werden, wenn wir in einem Krankenhaus sind und sowieso schon bei der digitalen SOP der Zugang zur Plattform ist. Das ist so der erste logische Schritt. Und dann wollen wir noch weiter mit den Export-Content-Providern zusammenarbeiten und da gehen wir natürlich auch raus und kontaktieren die Menschen, um Kurse zu produzieren. Und der Unterschied zu, sagen wir mal, den Kursen, die wir sonst so kennen, PowerPoint oder ähnlich, das sind ja meistens PowerPoint-Vorträge, geht es hier bei uns wirklich schon darum, dass wir sagen, wir bieten hier eine Lösung, auch mit der Anonymisierung, auch mit der Möglichkeit, Aufklärungsdokumente, also DSGVO-Aufklärungsdokumente. Wir kennen mittlerweile ziemlich genau die Prozesse, die wichtig sind, damit man im Prinzip das DSGVO-konform überhaupt machen kann, sowas. Dass man dann zum Beispiel Operationsvideo zeigt aus dem OP, das kommt doch immer mehr. Chirurgen tragen Kameras auf dem Kopf. Es gibt im OP von Aizu und 1000 Herstellern, ich war jetzt auch auf der DEMA, also da habe ich irgendwie 10 Hersteller gesehen, gefühlt, die Kamerasysteme für den OP anbieten. Und da gibt es auch Firmen, die zum Beispiel dann so Analysen davon machen. Also die machen nicht Videoanalysen, sondern die bieten so Analysen an, wie lange dauert ein Eingriff. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen im Prinzip, dass man die Kamerasysteme dann nutzt, um zu sagen, ich zeige jetzt hier mal meine OP-Technik. Ich zeige mal ein Set an den 5 verschiedenen Cases von schwierigen Patienten. Was passiert, wenn etwas nicht gut läuft, wie kann ich reagieren? Also reagieren zum Beispiel auf Komplikationen etc. Und dafür haben die Ärzte häufig super wenig Zeit. Das heißt, es muss intuitiv gehen, das muss schnell gehen und es muss natürlich auch einen gewissen Benefit geben. Und daher haben wir dieses Beteiligungsmodell, wo wir dann sagen, es gibt einen Prozentsatz von aktuell 60% an den Einnahmen. Dafür ist die Plattform kostenfrei nutzbar. Dafür helfen wir auch mal, wenn es Probleme gibt bei der Kurserstellung. Stellen eben diese Dokumente zur Verfügung, um DSGVO-konform, also Aufklärung des Patienten, Aufklärung der beteiligten Mitarbeiter, dann diese Videos überhaupt hochladen zu können. Genau, und hoffen so auf eben diese sehr anwendungsnahen Videos, die dann auf unserem Marketplace sind. Aber gar kein Problem, es können natürlich auch gerne klassische Vorträge hochgeladen werden, die dann letztendlich auch aufbereitet werden auf unserer Plattform. Das heißt, da sind wir sehr offen und versatil, aber der Fokus war und ist diese intraoperativen oder diese Prozessanleitung, worauf auch unser Tool momentan sehr stark optimiert ist.
Da kommt mir, gerade weil du das angesprochen hast, noch so ein Gedanke, kann ja sein, dass ihr da schon mal diskutiert habt, ist es auch mal denkbar in Zukunft, diese Plattform auch in Richtung der Patienten freizuschalten, nutzbar zu machen, weil es gibt ja viele Patienten, die kommen zu einem Arzt, dann wird im Krankenhaus eine OP besprochen, ne, mit 1000 Seiten und Bögen und Aufklärung und allem Möglichen. Dass manche sind ja interessiert, also manche wollen es vielleicht nicht anschauen, weil es dann einfach zu viel ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Patienten sich da sicherlich mal sowas anschauen. Wie verläuft so eine Operation, so Teilschritte, um so ein bisschen diese Angst vor so einer Operation zu nehmen? Also fällt mir nur ein, weil ich tatsächlich neulich in einem anderen Kontext über dieses Thema gesprochen habe. Deswegen war das jetzt der Impuls, ganz spontan.
Ja, genau. Also Enrico, du kannst ja kurz vielleicht was zu den Patientenvorbereitungsvideos und wir haben auch über Patientennachbereitungsvideos schon gesprochen und die auch sogar schon umgesetzt. Genau.
Ja, also beides sind jetzt auch schon Projekte, die bei uns liefen. Patientenvorbereitungsvideos in dem Sinne von, dass man quasi anhand eines Videos aus der OP, was neu zusammengeschnitten wurde über unsere Software, was wie gesagt darüber sehr, sehr einfach möglich ist, sich dann auch auf die wichtigen Aspekte für den Patienten zu konzentrieren, ihm dann gezeigt wird, um ihm so ein bisschen dann auch die Angst zu nehmen. Und das zweite Projekt war dann retrospektiv, also in der Nachbereitung, wo quasi dem Patienten gezeigt wurde, wie er operiert wurde. Also beides sind auch schon Projekte, die wir zusammen mit klinischen Partnern umgesetzt haben. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut, aber ich würde es jetzt mal so sagen, man ist sich noch nicht so richtig sicher, was man jetzt dann auch wirklich Patienten zumuten kann und was nicht. Also das ist jetzt etwas, wo noch kein Konsens herrscht. So würde ich das jetzt bezeichnen.
Diese Nachbereitungsvideos sind super spannend, wenn man die erzählt. Also da ging es dann eben um Bypass-Operationen und dann kann der Patient quasi seine eigene Bypass-Operation sehen oder ihre eigene Bypass-Operation und das Ganze ist noch in der Auswertung. Also da gibt es eine quasi auch wissenschaftliche Begleitung davon. Das finde ich total spannend. Da kommt quasi mein Wissenschaftlerherz, schlägt da höher. Und dann muss man gucken, wie viele Patienten finden das erstmal spannend, das zu sehen. Also da gibt es sicherlich einige, wo die Chirurgen, ja, dann oder wo letztendlich Patienten dann sagen, wer hat mich überhaupt operiert? Ja, was ist hier eigentlich passiert in der OP? Das möchte ich mal wissen. So, das ist ja eigentlich die maximale Transparenz, die man als Chirurg quasi vorweisen kann, wenn man dieses Video dazu vorweist. Das macht sicherlich nicht auch jeder. Aber es ist rein theoretisch mit MediMesh möglich, relativ einfach, so eine Videos bei uns zu erstellen und hochzuladen. An sich breiter kompatibel sind natürlich diese Aufklärungsvideos, die sobald man natürlich ein OP-Video gemacht hat, daraus kann man perfekt vereinfachtes zusammenstellen, haben wir wie gesagt auch schon gemacht. Und das ist als Begleitung für die Patientenaufklärung. Und wenn das schon standardisiert genannt ist, welche Komplikationen kann passieren, standardisiert gesagt ist, nach 2 Tagen kann ich wieder aufstehen. Das sind ja diese Fragen, die auch bei einer Aufklärung durch Assistenzärzte häufig dann mal bei den Assistenzärzten vielleicht aus Versehen, nicht böse gemeint, durcheinander geworfen oder vielleicht manchmal vergessen werden, so dass man dann sagen kann, mit so einem digitalen Patientenaufklärungsvideo hat man halt nochmal ein Asset. Damit gehen wir aber momentan nicht so aktiv umher. Es wäre dann quasi momentan eher so ein sekundärer Gewinn von einem Krankenhaus, wenn die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, ist das etwas, was wir ohne Probleme mit anbieten können. Aber dann ist das quasi, wir haben auch gemerkt, wenn man zu viel, weil unsere Plattform, damit können wir quasi 1000 Sachen machen. Und dann gibt es den das Boiling the Ocean. Man muss ja auch gucken, irgendwie, was man auf seiner Website unterbringt, was man kommuniziert letztendlich. Und da stehen dann 1000 Sachen. Da haben wir dann irgendwie auch entschlossen, wir müssen irgendwie eine Sache erstmal machen und gucken, das funktioniert die und dann gehen wir weiter.
Wunderbare Überleitung noch. Lasst uns mal kurz reingucken in das Krankenhausthema. Eben mit dem Fokus, wenn ihr jetzt mit Krankenhäusern, mit Einrichtungen in die Gespräche kommt, Richtung der Kurse. Wir wissen, glaube ich, alle, ne, die Situation, neue digitale Lösungen, die angespannte Situation in Krankenhäusern etc. Was sind wirklich eure Hauptargumente, wenn in so einem kurzen Pitch, wo ihr sagt, okay, das sind die Key Facts und damit überzeugen wir, gibt es da Zahlen wie: Ich habe eine Einsparung, ich habe ein schnelleres Onboarding. Was sind da wirklich die Themen, wo die Krankenhäuser sagen, ja, wir nutzen das, weil die könnten das ja auch bei dem althergelassenen System belassen, weil die Mitarbeiter ja schon sehr stark gefordert sind mit anderen digitalen Themen.
Ja, also es ist im Prinzip so, dass man natürlich sagen muss, im Krankenhaus kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total begeistern für die Plattform. Aber wie du schon gesagt hast, bezahlen tut es ja dann jemand anders, nämlich der geschäftsführende Oberarzt oder meinetwegen andere leitende Positionen. Die muss man einfach überzeugen. Und der Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hoch. Das ist wirtschaftlich. Die Patientenzahlen steigen. Das ist ganz logisch, weil wir alle älter werden. Und es gibt weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil der Druck teilweise hoch ist. Ich meine, das muss ich, glaube ich, nicht genau erklären. Das ist ja gerade in der Presse. Und was mir auch selber in meiner Tätigkeit immer aufgefallen ist, man möchte natürlich eigentlich alles perfekt machen, ne? Und eine hohe Sicherheit erhöht auch die Zufriedenheit. Und die kann man dann bekommen, wenn man 10 Jahre arbeitet und 10 Jahre Berufserfahrung hat oder eben sehr gut eingearbeitet ist und eben schnell quasi gezeigt bekommt, die und die Sachen sollte man nicht falsch machen oder auf die und die Sachen sollte man achten. Und das zeigt auch eine Studie, also da können wir uns auch darauf berufen. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung steigert die Arbeitszufriedenheit und erhöht eben Sicherheit und Kompetenzgefühl bei Mitarbeitern. Und das ist das Argument. Die Einarbeitung geht schneller, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schneller einsatzbereit und es passieren weniger Fehler. Und das ist jetzt eine Sache, die ich aktuell noch nur behaupten kann. Ich kann mir natürlich noch weitere Studien zusammensuchen, die das ungefähr zeigen. Ich denke, da wird es sicherlich welche geben. Aber das ist auch so ein bisschen, wo wir am Forschungscampus Simulate auch noch dran arbeiten, dass wir quasi diese Ergebnisse von unserer Plattform auch wissenschaftlich mit untersuchen, damit dann quasi nicht nur ein Marketingargument da ist, sondern eben auch noch eine Studie, die das Ganze belegt. Das ist nichts komplett Neues. Wie gesagt, es gibt eben diese Studien, die das sagen. Und das wären auch die Argumente, mit denen ich in so ein Gespräch reingehe, um quasi den Geldgeber zu überzeugen, dass die Plattform gut ist.
Aber das ist, glaube ich, so wie du es beschrieben hast, immer das Größte. Die Mitarbeiter sind begeistert. Und irgendwo im kaufmännischen Bereich sitzt jemand und streicht dann erstmal fröhlich weg, weil es einfach Geld kostet und der sofortige Return of Invest, nenne ich es mal, nicht erkennbar ist. Ne? Deswegen sind solche Fakten oder solche Dinge natürlich ultra wichtig, um gerade in der jetzigen Zeit, da blickt man ja, haben wir ja schon mal reingeblickt, da reingezoomt, dieses Thema Fachkräftemangel und das Thema Onboarding. Ich denke, dann kann auch jeder kaufmännische Direktor relativ schnell rechnen, was das an Ersparnis bringt, so ein Projekt oder so ein Kurs von euch. Gut, jetzt haben wir relativ viel und sehr ausführlich über die Lösung gesprochen. Lasst uns nochmal einen Blick jetzt so ein bisschen in die Zukunft wagen. Davor aber nochmal, um da eine gemeinsame Ausgangsbasis zu haben. Was waren denn jetzt tatsächlich in den 2,5 Jahren ungefähr, oder circa ein bisschen mehr wie 2 Jahren, seit ihr gestartet sind? Was waren wirklich eure ersten Erfolge, wo ihr sagt, okay, das waren für uns Meilensteine? Und was sind dann tatsächlich, zweite Frage in dem Kontext, was sind eure nächsten Ziele mit Medimesh?
Ja. Ja, es gab eine ganze Menge Erfolge, Erkenntnisse in den letzten 2,5 Jahren. Da fällt es mir dann auch immer ein bisschen schwierig, da jetzt auch wirklich zu priorisieren. Aber ich glaube, so das, was einen auch gerade am Anfang jetzt ganz groß motiviert hat, jetzt wirklich durchzustarten mit dem Ganzen, war, dass wir uns mit unserem Konzept der digitalen Plattform, der digitalen Vermittlung von klinischen Prozessen damals bei einer BMBF-Ausschreibung, Industrie in Klinik, durchgesetzt hatten. Unter, ich glaube, irgendwie deutschlandweit 70 oder 50 Mitbewerbern sind wir einer von 10 geworden, die quasi den Zuschlag erhalten haben, dort unterstützt zu werden bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das war eine super, super Bestätigung damals für uns, dann auch dann zu sehen, okay, gut, das verfängt sich. Da sieht jemand das Potenzial. Das war das eine, das ist sehr, sehr früh am Anfang passiert. Dann, das fiel dann auch damit, das war dann quasi so ein Doppelschlag, war dann auch so das erste Seed Investment, was wir da bekommen haben. Und ja, also zwei unabhängige Parteien, würde ich es jetzt mal so nennen, haben quasi für unser Konzept, um es jetzt mal so lapidar zu formulieren, Geld auf den Tisch gelegt, damit das quasi entwickelt werden kann. Das war, ja, glaube ich, so die Sternstunde des Anfangs. Dann das nächste, war dann, ja, Internationalisierung würde ich das jetzt nicht nennen, aber wir hatten quasi schon nach 1,5 Jahren eine Firma gefunden aus Japan, die auch, also großes Interesse daran hat, unser Konzept quasi in Japan zu vertreiben, beziehungsweise darauf anzupassen. Das war, wie gesagt, da jetzt auch wieder eine super Bestätigung. Ich meine, jemand von einem, das ist ja, glaube ich, so die andere Seite vom Globus, sieht da quasi das Potenzial da drin. Und ja, diese technische Entwicklung. Ich meine, 2,5 Jahre, wir sind damals natürlich gestartet ohne irgendwas. Also dieses ganze Konzept war eine. Es gab ein Konzeptvideo, wo es dann quasi irgendwie, also mit 360-Grad-Kamera aufgenommen, dann mit irgendwelchen Einblendungen, also wirklich schön mit Premiere Pro, aber das war alles, was es von der Plattform gab. Mehr nicht. Es war nichts programmiert, es war nirgendwo irgendwie was gehostet. Es war noch nicht mal die Idee, wie das jetzt technisch umsetzbar ist. Und wenn man sich jetzt dann anschaut, dass wir quasi nach dieser Zeit jetzt wirklich mit einer Plattform dastehen, die das macht, was man sich damals überlegt hat, ist das eigentlich, glaube ich, der größte Erfolg von allen, was man da, den man da formulieren kann. Und dass es natürlich auch Leute gibt, die das benutzen wollen. Das würde ich jetzt so kurz zusammengefasst da als, ja, unsere Erfolge definieren. Das heißt, ja, dass das Konzept verfangen hat, dass es mittlerweile umgesetzt ist, also auch mit diesen ganzen Funktionen der künstlichen Intelligenz, wo man sich vor 2,5 Jahren bei manchen Sachen gar nicht so sicher war, funktioniert das überhaupt? Kriegen wir das hin? Aber ja, wir haben es hinbekommen. Es läuft.
Gut, und jetzt lass uns nochmal kurz einen Ausblick wagen. Jetzt hast du gerade Internationalisierung angesprochen. Was sind eure nächsten geplanten Meilensteine und wo seht ihr euch, man sagt ja immer so mittelfristig in 3 bis 5 Jahren mit Medimesh? Was sind die Next Steps?
Ja, also, wo sehen wir uns in den kommenden Jahren? Natürlich an der Spitze als führender Anbieter von Prozessanleitung und Weiterbildungsmaterial im Gesundheitswesen. Das ist jetzt, glaube ich, da ganz knapp.
Und in
Genau.
Japan, oder? In Japan auch noch, oder? Also an der
Natürlich.
Spitze an Japan auf der anderen Seite vom Globus.
Überall.
Genau, das ist so ein bisschen megalo, so eine Einstellung braucht man noch ein bisschen. Ja, aber kurzfristig wollen wir natürlich erstmal schauen, dass wir mit der digitalen SOP in Krankenhäusern Fuß fassen oder in Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen und eben die Geldgeber dort überzeugen können. Und des Weiteren auch die Kurse, wie schon gesagt, also das ist, soll eigentlich parallel hochgezogen werden, dass wir da mehr haben, dass wir Content Provider an die Plattform binden können, die Spaß haben, solche Kurse zu erstellen, da auch gegebenenfalls Partnerschaften eingeht mit Herstellern von diesen Videokameras im OP. Das ist ja durchaus auch spannend, dass man sagt, man kann vielleicht direkt aus diesen Videos, die sind ja lokal und häufig in den Packs gespeichert, hochladen in unser System und dort dann Anonymisierung machen etc. Das ist aber natürlich eher eine mittelfristige Angelegenheit, aber auch eine logische, wenn man quasi diese Kurse weiterentwickelt. Ja. Genau.
Genau, das ist dann so die inhaltliche Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also wir führen ein Unternehmen und ein Unternehmen quasi ohne Finanzierung, das läuft nicht. Das heißt, da sind wir auch bestrebt, unsere Finanzierungsstrategie weiterzuentwickeln. Wir sind derzeit noch in der glücklichen Position, dass, wie gesagt, über das, diese Erfolge, die ich von Anfang erzählt habe, dass wir da noch gut finanziert sind. Das heißt, uns steht jetzt quasi nicht das Wasser bis zum Hals oder bis zum Kinn. Aber wir wollen die Marktvalidierung noch weiter vorantreiben. Und da ist jetzt der Plan, auch relativ kurzfristig ein sogenanntes Early Grow Investment auf die Beine zu stellen, mit dem wir dann quasi diese Marktvalidierung abschließen wollen. Weil wir jetzt auch einfach merken, mit den jetzigen Kapazitäten wird es wahrscheinlich etwas knapp, die dann auch wirklich abschließen zu können. Und wenn das dann quasi dieser Proof of Concept dann gemacht ist, dann auch wirklich auf eine langfristige Wachstumsstrategie zu setzen, mit dem man dann auch ein größeres Investment natürlich nochmal reinholen müsste, um dann auch das Produkt skalieren zu können. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch relativ nachvollziehbar, so dieser letzte, also der nächste Schritt, der letzte wird es ja nicht sein. Der nächste Schritt des größeren Investments wird dann quasi so Dinge beinhalten, wie die technische Infrastruktur dann zu stärken, die Marktanteile quasi zu erhöhen. Also das, was jetzt eigentlich bei einer digitalen Plattform auch typischerweise ganz am Anfang steht. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nutzer, Nutzer, Nutzer.
Gut, lassen wir so stehen, kommen wir später nochmal dazu, vielleicht in der Abschlussfrage, aber jetzt lasst uns raus aus der Lösung, raus aus Medimesh nochmal kurz. Das ist so eine Rubrik, die wir immer gerne machen am Ende, zum Ende des Podcasts hin, nochmal so zwei persönliche Fragen an euch. Die erste Frage immer relativ einfach und simpel. Was macht ihr beide jeweils, um gesund in den Tag zu starten?
Ja, also ich habe jetzt mittlerweile seit 3 Monaten, dann kann man das vielleicht auch schon jetzt hier erwähnen, mache ich morgens 10 Minuten so ein bisschen Frühsport, ganz neu, ein bisschen Liegestütze und habe auch ein Rudergerät besorgt, da setze ich mich dann auch mal kurz drauf. Und dann, was totalen Unterschied gemacht hat bei mir, also als Radiologe hat man ja immer sitzende Tätigkeit und so, ich habe mir ein Laufband besorgt, was quasi unterm Schreibtisch ist. Und mache damit quasi vormittags dann meine Schritte quasi voll. Es gibt ja diese berühmten 10.000 Schritte, die Studien dazu. Also es hat quasi mal irgendwie jemand einfach gesagt, das sind 10.000 Schritte. Man kann auch schon ab 5.000 Schritte oder 6.000 Schritte gesundheitliche Benefits sehen. Aber ich laufe halt einfach. Und das ist super, weil ich gerne auch die ganze Zeit dabei telefoniere und arbeiten kann, kann mich da wunderbar bei konzentrieren. Nur man kann die Kamera bei Calls nicht anhaben, wenn man dann so hin und her wabert. Genau, aber das ist so das, was ich mache, um so gesund zu sein und zu bleiben.
Genau, ab wann, also ich kann sehr genau sagen, was ich morgens jetzt mache. Ob das quasi dazu beiträgt, gesund in den Tag zu starten, das weiß ich jetzt gar nicht so. Es fängt eigentlich immer gleich an, ich mache Frühstück für die Kinder und bringe sie danach in den Kindergarten. Das inkludiert 20 Minuten Radfahren zur Kita hin mit den Kiddies. Das ist dann wahrscheinlich der gesundheitsfördernde Teil des Morgens.
Ja, und vielleicht, wenn du vor den Kids aufstehst und das Frühstück machst, dann noch vielleicht eine Tasse Kaffee trinkst, das ist dann der mentale Teil dazu am Ende.
Ja, Kaffee kommt dann wirklich erst im Büro. Also ich
Okay.
bereite ihn zwar dann zu Hause vor, aber der kommt dann erst im Büro.
Rico steht auch mal sehr früh auf, muss
Aber
man
du
schon
hast
sagen.
zumindest mal 10 Minuten noch für dich oder eine Viertelstunde, bevor die Kids um dich rumrasen. Na, ich denke, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Man hat nochmal so für sich selber ein paar Minuten. Genau. Zweite Frage, auch da immer wieder das Thema. Wir hatten es ja gerade mit den 10.000 Schritten. Vielleicht ist das ja ein Thema, Bennett. Wir fragen ja immer, gibt es Gesundheitsmythen, die ihr erlebt habt in eurer Vergangenheit, die euch begleiten, wo ihr sagt, jetzt ist der optimale Zeitpunkt, hier bei Rocketing Healthcare in einem Podcast diese Mythen also jeweils einen Mythos aus der Welt zu räumen und zu sagen, das ist völliger Blödsinn. Habt ihr welche? Gibt es einen Mythos?
Also vielleicht zu den 10.000 Schritten, da kann ich sagen, das ist, glaube ich, kein Mythos. Klar, die sind da vielleicht in der Studie so ein bisschen random auf 10.000 festgelegt worden, aber ansonsten würde ich sagen, ja, es ist gesund, viel zu laufen am Tag, definitiv. Ansonsten vielleicht Kaffee. Also wird ja manchmal gesagt, dass Kaffee nicht zur Flüssigkeitszufuhr beiträgt. Das stimmt nicht. Also man kann ruhig auch Kaffee trinken, auch wenn man dadurch vielleicht etwas mehr auf Toilette gehen muss, weil es wegen des Koffeingehalts harntreibend wirkt, ist es trotzdem noch Plus für Flüssigkeit. Und viel trinken ist auch sehr gesund. Insbesondere Kaffee. Da kann man wirklich nichts gegen sagen.
Enrico, hast du noch einen Mythos?
Ich kenne keine Mythen.
Du kennst keine Mythen.
Da, ich hatte vorher auch schon lange überlegt. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, dass ich da keinen kenne.
Alles gut, dann lebst du im Hier und Jetzt. Da sind wir wieder bei den 15 Minuten, bevor die Kinder wach werden.
Ja.
Na, genau. Und das mit dem Kaffee kann ich nur unterstreichen. So, na, gut. Bevor wir jetzt zum Ende kommen der Folge, auch eine obligatorische Frage, und da schließt sich vielleicht ja auch an, was ihr vorhin angesprochen habt, wo ihr hin möchtet mit einer Zwischenfinanzierung, mit Weiterentwicklung, neuen Kunden, mit einer Skalierung. Die Frage ist an euch beide, wo finden wir euch? Schrägstrich Medimesh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, und vor allem, wer darf sich bei euch melden, wo ihr sagt, Aufruf hier in eigener Sache, da sind wir gerade dran, wir würden uns freuen, wenn sich der oder diejenige oder der Entscheider meldet aus den Bereichen.
Ja, also ganz zunächst erstmal in Bezug auf unser Produkt, digitale S2P, alle Praxisanleiter, Stationsleiter, leitende Angestellte im Krankenhaus, die Interesse haben, quasi ihre Prozesse visuell besser verfügbar zu machen, die Einarbeitung zu optimieren, die sollen sich sehr gerne bei uns melden. Wir sind einmal auf LinkedIn verfügbar und unsere offizielle Website www.medimesh.de ist zwar gerade in Umarbeitung, wird aber dann hoffentlich, wenn der Podcast hier läuft, dann auch schon ready sein. Da kann man dann unsere Kontaktformulare, unsere Kontakt-E-Mails finden und uns gerne schreiben. Da freuen wir uns. Natürlich auch die Content-Provider, die Interesse haben, einen Kurs zu machen. Also egal, ob es jetzt Hygiene, Infektionsschutzgesetz oder ein spezieller Kurs im Fachbereich ist, super gerne bei mir melden und wir können darüber sprechen und da auch gerne, ja, dran arbeiten gemeinsam. Aber vielleicht auch die Investoren. Wir sind ja auf, wie Enrico schon gesagt hatte, auf Suche für das Early Grow Investment und freuen uns da natürlich auch über Investoren, die sich melden, die vielleicht auch sagen, das Thema finden sie spannend, sie haben auch was vielleicht sogar beizusteuern. Fachlich danach suchen wir auch im Marketingbereich, insbesondere, aber auch in fachlichen Bereichen rund um dieses Thema. Ja, das ist alles. Über jeden Kontakt freuen wir uns.
Wunderbar, dann packen wir eure Homepage, eure LinkedIn-Profile packen wir wie immer in die Shownotes. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, Enrico und Bennett, für die Zeit, für die Einblicke
Gerne.
in ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes Thema und vielleicht auch nicht so immer im Fokus stehendes Thema. Wenn man über Krankenhäuser spricht, dann spricht man über andere Themen, aber ein sehr, sehr ultra wichtiges Thema, vor allem im Hinblick auf die Pflegekräfte, ne, auf die Fachkräfte vor Ort. Ich sage danke für eure Zeit, wünsche euch weiterhin Erfolg und wir hören uns ja nochmal in einer späteren Folge, in der zweiten Folge. Da gibt ihr noch ein bisschen Einblicke in die Quick-Wins. Wenn ihr das also hört, dann einfach eine Woche weiter skippen oder warten, bis die Folge veröffentlicht ist. Ich sage danke, wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank.
Von unserer Seite. Vielen Dank für die.